Herzlich willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Schönen guten Morgen bei Herzfein. Ja, es ist so wie immer, wenn ich davor irgendwas anfange, E-Mails checken oder du kennst es, dann verliert man ein bisschen den Workflow. Und so geht es mir manchmal mit dem Podcast. Im Moment stehe ich ja bei meinem Exposé, gleichzeitig bei der Fallarbeit, weil Fallarbeit habe ich abgegeben, da wartet man dann auf Rückmeldung und dann überarbeitet man es. Exposé habe ich auch abgegeben, habe jetzt glaube ich 9 Wochen, bitte doppelt Ausführung, also Rufzeichen, 9 Wochen auf Antwort gewartet, also es ist wirklich langwierig. Und jetzt überarbeite ich es gerade. Das ist das, wo ich gerade stehe. Zeitgleich merke, dass halt alles, was so jetzt Marketing ist und Social Media ist und nach außen gehen, ganz für mich nach hinten gerutscht ist, eben weil ich diese Zeit brauche und diesen Fokus, um irgendwo dran zu bleiben, wo ich für mich finde, dass es jetzt ganz wichtig ist, weiterzugehen. Und das ist so, wo ich gerade jetzt im Privaten stehe. Also ich schreibe, ich lese, ich recherchiere, ich setze mich mit Datenbanken auseinander, Richtlinien, Zitierrichtlinien. Und es geht mir überhaupt nicht einfach von der Hand. Das ist eher anstrengend. Und da sind wir auch schon beim Thema für heute. Was macht man, wenn man Klienten als anstrengend empfindet? Und da ist es für mich so, was sind denn anstrengende Klienten? Anstrengende Klienten sind ja nicht die, die eine anstrengende oder beschwerliche Geschichte haben, sondern als anstrengend erleben wir ja das, was, ich weiß nicht, ob es immer unser Thema ist. Manchmal ist es ja auch konträr zu unserem Thema, manchmal passt es ja nicht zu der Lebensphase, wo wir stehen. Und wie geht man jetzt mit solchen Klienten um? Was macht man denn da? Und also die Frage, sollte man schauen, dass man in allen Bereichen gut wird? Da habe ich das letzte Mal ein Gespräch mit jemandem drüber gehabt und habe mir gedacht, das ist die Gelegenheit, dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil es ist ja immer so, es gibt Themen, die gehen uns ganz einfach von der Hand. Da kommen die Klienten und wir merken, wir sind connected, ja, wir sind in Beziehung, wir haben voll gute Methoden, wir haben so eine innere Hypothesenbildung, die stimmig ist, wir haben eine Vertrauensbasis, das heißt, wir können auch gut Irritationspunkte setzen, wir können gut deuten, wir können, also deuten, explorieren, je nachdem, was man für Fachrechnung hat, und wir können es gut durcharbeiten, wir können eine Tiefe erreichen bei dem Thema. Es gibt aber auch Menschen, die sind da und da fällt uns das sehr, sehr schwer. Da stockt es immer wieder oder ich finde, so ein guter Parameter ist, wenn du zum Beispiel siehst, du hast jetzt den Klienten und davor denkst du, oh nein, das Thema schon wieder. Und genau das ist der Parameter und da sage ich dir, bitte spür gut hin. Als Berater geht es nicht darum, dass du, oder Beraterin, dass du mit allen Themen gleich gut arbeiten kannst und du dir überall diese Fachkompetenz aneignest. Es ist so, dass Fachkompetenz etwas ist, was in dir ist und das wird bei manchen Menschen besser matchen und bei anderen weniger stark. Zum Beispiel Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie ist etwas sehr, sehr Strukturiertes. Damit können Menschen oder auch nicht. Ich arbeite viel systemisch, das ist was sehr Intuitives. Da, wenn ich in den Seminarraum wechsle, wo ich diese kleinen systemischen Aufstellungen mache mit meinen Figuren, da sage ich den Menschen, sie sollen nicht kognitiv entscheiden, nicht aus dem Kopf entscheiden, sondern sie sollen auf eine Gefühlsebene prüfen, was sie denn jetzt gut anspürt. Und genau das sollen sie nachher aufstellen. Dabei geht es weniger um das Verstehen, sondern vielmehr um das Fühlen, was es ja dann nicht sehr logisch nachvollziehbar macht. Und damit können manche Menschen natürlich besser was anfangen und schlechter was anfangen. Und die, die was gut anfangen können, können sich auch auf die Methode einlassen und gleichzeitig geht dann auch was weiter. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was empfinden wir als schwierig? Also tendenziell, wenn ich da aus meiner Praxis erzähle, ist es so, dass schwierig ein subjektives Empfinden ist und nichts mit dem Erleben zu tun hat von der Person, die kommt, also wo sie Leidensdruck empfindet mit der Geschichte, sondern es ist etwas, was diese Geschichte, diese Person in dir erweckt. Das ist das, was schwierig ist. Weil da gibt es vielleicht einen Aspekt, den du an der Person nicht magst. Da gibt es vielleicht ein Thema, das du nicht besonders magst. Ich zum Beispiel arbeite überhaupt nicht wenn es rund ums Essen geht. Weil, also ich arbeite jetzt nicht mit Essstörungen. Zeitgleich ist an der Stelle jetzt wichtig, dass ich sage, das ist ein Podcast für Lebens- und Sozialberatung. Und ich arbeite ja beraterisch und therapeutisch. Und ich nenne deswegen manchmal die therapeutischen Namen, also die Diagnose, weil man sich da einfach was vorstellen kann. Und in der Beratung haben wir halt einfach keine Diagnostik. Ja, deswegen vermischt es sich an der Stelle, aber nur in meinem Wording quasi und in meinem Versuch, es erklären zu wollen und handfester zu machen. Und das ist in der Beratung halt nicht immer so einfach, weil halt unsere Diagnostik, wir haben kein Manuell, wir haben keine Kriterien. Deswegen bringe ich an dieser Stelle Beispiele von der Therapie, obgleich das ja eben kein therapeutischer Kontext ist. Und wenn jemand eine Essstörung hat, du natürlich sowieso weiterschicken musst an Therapie, an Psychiater. Ja? Aber es geht jetzt wirklich um diese Darstellung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, mit solchen Menschen zu arbeiten, es würde mir ungleich mehr Energie kosten, als es mir Freude bereitet. Und das ist der Parameter. Wenn Arbeit ist immer ein Stück weit anstrengend, gerade unseres, weil es darum geht, einen Raum zu halten, empathisch zu sein, jede Geschichte ist anders, jeder Prozess ist anders. Ja? Aber es macht halt Freude und man erkennt den Sinn darin. Das heißt, es hält sich die Waage, weil durch das, was du tust, generierst du zeitgleich ein Gefühl von, es macht dir Spaß, du kannst es, es geht dir gut dabei. Für mich ist zum Beispiel immer so ein Kriterium, es geht was weiter, wenn ich das einmal so salopp formulieren darf. Das ist für mich einfach voll wichtig. Für mich ist es schwieriger, Prozesse zu begleiten, die sehr langwierig sind und wo ich das Gefühl habe, es geht einfach nicht genug weiter. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe die Leute dann schon bei mir sitzen, dann ist es natürlich schwieriger, sie wieder wegzuschicken, weil ich habe es dir eh schon mal erklärt, wie ich das sehe, und zwar eine Wiederholung von Ablehnung. Ja, wenn die sowieso schon öfters wo waren oder auch familiär erleben, sie sind mit ihrem Thema der anderen Person zu viel, dann erleben sie das im Beratungssetting wieder, wenn sie zum Beispiel 5 Stunden bei uns waren und dann sagen wir arbeiten nicht mehr damit. Und sie sind natürlich enttäuscht, weil sie haben ja schon 5 Stunden Zeit und dann werden sie weggeschickt. Ja, und das ist auch für dich als Beraterin voll schlecht, wenn du solche Klienten hinterlässt, weil die werden nicht gut über dich reden. Darum nehme ich mir Zeit beim Erstgespräch. Und was ist das Erstgespräch für mich? Für mich ist nicht die Variante, dass ich ein kostenloses Erstgespräch führe, da habe ich schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgemacht, sondern ich nehme mir einfach am Telefon mehr Zeit. Und mehr Zeit heißt für mich, ich nehme mir 5 bis 10 Minuten. Das heißt, ich habe ein Firmentelefon. Das heißt, wenn dort es klingelt, weiß ich, es ist ein Geschäftstermin. Und da kann ich, also eine Geschäftsanfrage, eine Klientenanfrage. Und ich kann dann einmal gut entscheiden, habe ich jetzt wirklich Energie und Fokus, mich damit auseinanderzusetzen und zuzuhören. Und ich hebe nur dann, wenn ich jetzt einfach ein Zeitpolster habe, wo ich sage, okay, ich kann jetzt 10 Minuten einfach mir für die andere Person, die anruft, interessieren. Ich frage dann immer diese Standardsachen ab, ja, wie sie es zu mir gefunden haben. Gibt es eh keine Überschneidungspunkte? Haben wir Bekannte, ist eine Verwandte von denen bei mir in Beratung? Liegt eine Diagnostik vor? Und was ist auch der Grund, weswegen sie kommen? Und ich lasse sie dann erzählen, einfach auch, dass ich einerseits ein Bild kriege, von dem ist es Beratung, ist es Therapie, und aber auch entsteht in mir so viel Sympathie, dass ich sage, ich kann mit der Person gut arbeiten. Und dann, wenn ich sage, das würde jetzt überhaupt nicht in Frage kommen. Eben weil für mich der Fall schwer ist. Ja? Und nochmal an dieser Stelle, ein schwerer Fall heißt nicht, dass die Geschichte schwer ist, sondern in mir entsteht ein Gefühl, dass ich schwer damit arbeiten kann. Dass ich nicht mein volles Potenzial abrufen kann. Und dass ich von meine 100% bei dem Fall halt nur vielleicht 80% hineingeben kann, dann nehmen wir es wirklich außer, dass ich sage, okay, ich glaube, die Person, die gerade anruft, ich sage zu ihr, ich glaube, dass sie einen Kompetenteren braucht und ich habe Kolleginnen, wo ich es dann hinverweise. Und ich rate wirklich davon ab, dass du die alle in die Praxis nimmst, obgleich ich weiß, dass es gerade am Anfang voll schwierig ist, weil man mag ja die Praxis voll bekommen. Man mag oder man hat so die Tendenz, man nimmt jeden hinein, der irgendwie geht. Aber du musst bedenken, es kann sein, dass die Leute 5 Jahre zu dir kommen. Und magst du dann wirklich, dass 5 Jahre Person kommt, die du nur ein klein wenig magst? Und du dich extra viel anstrengen musst, damit du gut diesen Prozess begleiten kannst, damit du den energetischen Raum halten kannst, dass du da sein kannst. Und man spricht ja in Therapie wirklich von der therapeutischen Liebe. Und ich weiß, das ist ein Wort, das ist für viele schwierig. Es war für mich auch am Anfang schwierig. Aber es braucht diese therapeutische Liebe. Und da ist halt die beraterische Liebe. Ja? Aber da gibt es diesen Aspekt, wo ich die Person mag, wo ich Hoffnung für sie habe, für ihre Geschichte. Und wenn ich das nicht habe, dann stell mir vor, im Beratungskontext, ich mag die Person, die bei mir da sitzt, jetzt eigentlich gar nicht. Und was ist dann für Beziehung im Raum? Das nimmt man ja wahr. Und davor rate ich einfach ab. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es dann überhaupt keine Bereiche mehr gibt, in denen man arbeiten kann, sondern es wird halt einfach selektiver. Und wenn man es nur nicht weiß, natürlich kann man es ausprobieren. Also auch für mich ist es natürlich, es gab so ein paar Sachen, wo ich von Anfang an gewusst habe, da arbeite ich nicht damit. Alkohol ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, Suchtproblematik generell ist nicht so mein Thema. Und dann bleiben immer nur genug andere Themen. Und so wie es in der Beratung ist, man kann arbeiten mit Familien, Paaren, Frauen im Wechsel, wenn es um Jobsuche geht, wenn es um Selbstwert geht, Probleme am Arbeitsplatz, wenn Geschwisterstreitereien sind, Familienkonflikte, unerfüllter Kinderwunsch, Überforderung. Also da gibt es wirklich eine breite Bandbreite an Themen, die du magst. Und spür mal hin, was dich jetzt sofort abstoßt oder sagst, nein, da möchte ich gar nicht damit arbeiten. Und dann mach das auch nicht. Du musst nicht in was besser werden, was dir schwerfällt. Werde in dem besser, was dir sowieso leicht von der Hand geht. Weil da wirst du nachher exzellent. Da wirst du richtig gut. Bei dem anderen wirst du halt dann mäßig gut. Und es wird immer irgendwie für dich ein zaches Erleben bleiben. Sagen wir es einfach einmal so. Und wir müssen nicht alle Bereiche super gut sein. Sondern wir dürfen uns erfahren und herausfinden, wo sind wir gut, was können wir gut und da bleiben wir dran, da werden wir noch besser, da schauen wir, dass wir eine breitere Methodenkompetenz bekommen, dass wir noch besser verstehen, wie denn das Problem entsteht und wie man es denn gut lösen kann. Obgleich wir niemals die Lösung kennen, aber welche Prozesse sind hilfreich, um die Lösung zu kennen, also zu finden, ja, beim Klienten. Und deswegen probiere ich aus. Aber wenn du feststellst, da gibt es einfach ein Thema, das fällt mir voll schwer, dann mach es auch nicht. Ja? Und das ist auch das, wo ich sage, am Anfang ist sicher hilfreich, wenn man in einem Job nur ist, einfach genau deswegen, damit man wählen kann, wenn man nimmt oder nicht. Weil was ist nämlich denn? Wenn du nachher die Leute bei dir hast und du arbeitest richtig gut, dann hast du richtig gute Mundpropaganda. Und natürlich nehme ich dann quasi nicht die, die direkt empfohlen werden, aber die tragen ja das trotzdem weiter. Die haben ein gutes Gefühl zu deinem Namen, zu dir und deiner Beratungspraxis. Und wenn du jetzt den Leuten noch 5 Stunden wegschickst, die werden kein gutes Gefühl zu deinem Namen haben und die werden das genauso weitertragen. Das heißt, du schädigst dich am Ende auch noch selbst, dich und deinen Ruf, wie du denn arbeitest. Und deswegen achte da wirklich auf das, dass du deine Qualität halten kannst in deinem Beratungssetting und das geht in meiner Welt, was denn, ich bin nicht im Besitz der Wahrheit, dann besonders gut, wenn uns das wirklich Spaß macht. Und das Spaß machen hat nichts damit zu tun, dass uns das Spaß macht, wenn die Menschen schwierige Geschichten haben, sondern wenn wir für uns ein gutes Gefühl haben in diesen 50 Minuten, wo diese Person bei uns sitzt, wo es diesen Aspekt gibt, diese beraterische Liebe, wo wir den anderen mögen, wo wir unsere Fachkompetenzen abrufen können, wo wir unsere Methoden abrufen können, wo wir connected sind, wo wir in Beziehung sind, wo du einfach merkst, hey, da ist Leidenschaft, da ist Power für mich dahinter, da kann ich gut da sein, da bleib dabei, das mach weiter. Und wo du merkst, hey, da ist nur 50-60% so, ja, dann nimm einfach solche Fälle nicht mehr an. Weil du wirst ungleich mehr Aufwand betreiben müssen, um dort gut zu sein. Und wenn, also so wie Beziehung anfängt, so bleibt sie. Ja? Wenn jetzt eine Beziehung von Anfang an so einen schwierigen Punkt hat, dann bleibt es. Du kannst auch gerne auf deine partnerschaftliche Beziehung achten. Ja? Also das, was am Anfang die Streitpunkte waren oder wo man Meinungsverschiedenheiten hatte, das bleibt auch. Das, und so starten Beziehungen und so bleiben Beziehungen. Das hat bei uns aber mehr ein Propedeutikum gesagt. Und ich habe jetzt keine Studie dazu, sondern ich habe so für mich beobachtet, dass es so ist. Ja? Also gerade so, was ist die erste Begegnung? Weil das zieht sich dann durch. Und achte gerne mal bei deinen Prozessen. Ja? Der Eric Byrne hat sowieso ein ganzes Buch dazu geschrieben, über diesen Erstkontakt. Was sagen sie, nachdem sie guten Tag gesagt haben? Weil er dem so viel beimisst. Und da sind schon feine Sequenzen. Ja? Wer gibt als erstes die Hand? Wo setzt sie wer hin? Wie sitzt die Person? Und was ist dein erstes Gefühl, wenn du diese Person im Realen triffst, aber auch am Telefon? Gibt es da ein mulmiges Gefühl? Wo kommt das mulmige Gefühl her? Ein mulmiges Gefühl heißt nicht gleich, dass du nicht mit der Person arbeiten kannst und sollst und darfst. Ja? Sondern das kann ja auch etwas sein, weil es quasi zum Prozess dazugehört. Dass der Fall mulmiges Gefühl auslöst, weil sich auch die Klientin mulmig fühlt. Sondern für mich ist wirklich dieser Gradmesser schwierig, wenn ich das Gefühl habe, mir geht nicht genug weiter. Also das ist sicher eines der Sachen für mich, wo das so ein Kriterium ist, wo ich die Menschen dann einfach nicht nehmen kann, weil ich nicht die richtige Person dafür bin. Ich bin schon eher schnell und ich mag das auch gern, wenn einfach was weitergeht, wenn sie was tut, wenn Prozesse umgesetzt werden, wenn Sachen verstrengern werden, wenn integriert wird. Aber nicht jede Person kann gut damit. Manchen bin ich einfach zu wild, zu laut, zu, weiß ich nicht was, zu schnell, keine Ahnung. Aber du musst nicht die abholen, sondern dorthin schauen, dort, wo du gut bist. Und alle anderen möglichst schon vorher ausselektieren, bevor sie bei dir waren und die Erfahrung gemacht haben, sie würden gern wohin gehen und dann erleben sie Ablehnung. Das finde ich in unserer Verantwortung, dass wir genau sowas vermeiden. Und natürlich kann man Erstgespräche gratis arbeiten, aber das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich habe da dann schon einen Aufwand. Und für die Person ist ja nur der finanzielle Aspekt, der wegfällt. Die Ablehnungserfahrung würde ja trotzdem bleiben. Ganz wurscht, ob es das zweimal so oder nicht. Und auch die Person, wenn zu dir kommt, hat ja einen Aufwand. Sie muss herfahren, sie muss sich überwinden, sie sitzt 50 Minuten bei dir, sie muss wieder heimfahren. Und dann muss sie das nur verdauen, dass du nicht mit ihr arbeitest. Also das finde ich ganz, ganz schwierig. Deswegen mehr Zeit nehmen beim Telefonieren, da wirklich alles erfragen, da wirklich ein Gespür kriegen für das, was ist da los, kann ich mit der Person, kann ich mir vorstellen, dass ich mit dem Thema arbeite, gibt es da etwas, wo ich für mich Hoffnung erleben kann, dass der Fall gut ausgehen wird und dann die Randparameter abklären. Also was ich am Telefon ja immer dazu sage, ist eben 48-Stunden-Absageregelung und die formalen Sachen, ja, dass die Klienten auch schon die Chance hätten, dass sie nochmal drüber nachdenken, ob sie dem zustimmen können oder nicht. Das sage ich alles am Telefon und notiere immer schon mit, ja, dass ich ja da wirklich diese Informationspflicht gegeben habe. Bei mir ist ein großer Teil natürlich auch immer die Aufklärung, was ist der Unterschied zwischen Beratung und Therapie, damit das auch schon am Telefon wirklich gesagt wurde, damit Menschen nachdenken können. Und deswegen ist für mich so der Erstkontakt am Telefon einer der wichtigsten Stellen im beraterischen Kontext. Da Zeit nehmen, da hinsetzen, da ein Gespür kriegen und das ist schon der Erstkontakt. Da entscheiden, möchtest du mit der Person arbeiten oder nicht. Und wenn du das dann schon hast in der Praxis und du merkst eigentlich so nach 10 Stunden, dass es schwierig wird, dann würde einerseits dir mal empfehlen, dass du in Supervision gehst. Ja, auch wenn du schon abgeschlossen hast. Aber bevor du quasi es ausgehst, das heißt, die Person wegschickst, weil du nicht mehr mit ihr klarkommst, schau da an, was macht's für dich schwierig. An welcher Stelle? Was hat es mit dir zu tun? Wie viel hat es mit dir zu tun? Und arbeite zuerst an dir und schau trotzdem, dass die Klientin oder der Klient nicht weggeschickt werden muss. Ja? Weil es ist schon möglich, dort zu arbeiten, auch wo wir nur 80% dieser beraterischen Liebe empfinden. Aber es ist ungleich mehr. Und dieses ungleich mehr kannst du eben damit wieder also herstellen, indem du in Supervision gehst. Ja? Und das finde ich immer nur sinnvoller, also einen Prozess abzubrechen. Dass du schaust, dass du mit Supervision für dich einfach da den Mehrwert findest, warum du doch mit dem Fall weiterarbeiten kannst, wie du weiterarbeiten kannst, was sind deine Gefühle dabei, was löst diese Gefühle aus, sodass es trotzdem ein guter Prozess werden kann. Aber das ist, finde ich, der schwierigere Weg, als wie gleich am Telefon zu entscheiden, dass das Thema nicht für mich passt. Für heute sind wir am Ende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Es ist ja schon Frühlingsbeginn gewesen. Ich hoffe, bei dir zwitschern auch die Vögel. Ich wohne ja am Land. Ich liebe das immer. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren Thema. Schick mir gerne eine Frage, die dich beschäftigt. Schreib mir @herzfein.at. Ist meine E-Mail-Adresse. Du kannst da mit mir zusammenarbeiten. Ich biete Selbsterfahrungsstunden an für Lebens- und Sozialberater. Supervision biete ich an. Und ich habe ein Mentorenprogramm, 7 Sem mit Seven Summits zum Erfolg. Ach ja, wenn man über die eigenen Worte haspelt. Schau gerne auf meiner Website www.petrafreisold.com. Dort findest du mein ganzes Angebot. Für heute nur ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.